Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie bei der aktuellen Ausgabe des D-Talk in dNews24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Professor Josef Franz Lindner, Staatsrechtler an der Universität Augsburg. Herzlich willkommen, Herr Lindner.
Guten Tag.
Herr Lindner, es geht heute in unserem Gespräch um das Thema Demokratie und AfD. In Thüringen stehen Landtagswahlen bevor. Und jetzt hat man festgestellt, dass in der Thüringer Landesverfassung es einen Artikel 70 gibt, nach dem möglicherweise derjenige Ministerpräsident werden kann, der die meisten Stimmen erhält. Also ein Beispiel, wären jetzt 70 Abgeordnete, zum Beispiel gegen Herrn Höcke, aber 30 für Herrn Höcke, hätte er eben mehr Stimmen als vielleicht ein Kandidat, der nur 20 Stimmen bekommt und könnte somit Ministerpräsident werden. Die Thüringer Landesverfassung gibt es seit 1990. Und jetzt kommt man auf die Idee, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die AfD dort in den Umfragen sehr gut dasteht, möglicherweise die Verfassung zu ändern. Was halten Sie als Staatsrechtler von so einem, wie ich es nenne, Hauruck-Verfahren?
Also zunächst mal muss man sagen, dass diese Vorschrift in der thüringischen Landesverfassung tatsächlich zu Missverständnissen Anlass geben könnte, die bisher noch nicht relevant geworden sind, praktisch oder nicht bemerkt worden sind. Man könnte diese Vorschrift sicherlich so auslegen, dass jemand nicht zum Ministerpräsident gewählt ist, wenn er zwar die meisten Ja-Stimmen hat, aber noch mehr Nein-Stimmen hat, dass dann die Wahl nicht zustande kommt. So könnte man das im Sinne des Demokratieprinzips auslegen, weil es ja schlechterdings mit demokratischen Grundsätzen nicht vereinbar ist, dass jemand gewählt ist, der mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen hat, bloß weil er mehr Ja-Stimmen als jemand anders hat. Also hier ist schon ein gewisser Klärungsbedarf da, sodass ich das durchaus nachvollziehen kann, dass man hier eine Klarstellung in der Landesverfassung machen will. Notwendig wäre sie meines Erachtens nicht, wenn man die Vorschrift entsprechend auslegt, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Für eine Klarstellung kann man das sicherlich.
Was glauben Sie, wie das auf einen AfD-Wähler wirkt, der aus welchen Gründen auch immer der Meinung ist, er müsste die AfD wählen und dem jetzt gesagt wird, wir ändern aber die Verfassung so, dass deine Stimme dann doch irgendwie anders zählt als in den 30 Jahren der Verfassung vorher?
Nein, das wirkt sich ja nicht auf den Zählwert der einzelnen Wählerstimme aus, sondern aus meiner Auslegung ist das gar keine Änderung, die man da vornimmt, sondern wenn man, deshalb sagte ich ja schon, wenn man die Vorschrift im Sinne des Demokratieprinzips auslegt in der geltenden Fassung, würde bereits das gelten, was jetzt durch Klarstellung herbeigeführt werden soll. Insofern ist das aus meiner Sicht keine wirkliche Änderung. Dass man das im zeitlichen Kontext jetzt vor der Wahl macht, das kann natürlich bei dem einen oder anderen Wähler zu gewissen Stirnrunzeln führen. Das ist schon, kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist das keine echte Änderung.
Professor Lindner, die Bundesinnenministerin und Bundesfamilienministerin, Frau Faeser und Frau Paus, haben die Idee, ein Demokratiefördergesetz ins Leben zu rufen, mit dem, wie der Name es sagt, die Demokratie gefördert werden soll und Institutionen, die sich da besonders auf dem Feld bemerkbar machen, finanziell gefördert werden soll. Der Chef des Bundesverfassungsschutzes, Herr Heidenwank, sagt, dass wir, was den Extremismus anbelangt, nicht nur die Gewaltbereitschaft beobachten müssen, sondern auch auf Denk- und Sprachmuster aufpassen müssen. Auch da die Frage Denk- und Sprachmuster. Also was ich denke, wenn da jetzt schon der Verfassungsschutz da drauf schaut und wenn ich mich ungeschickt ausdrücke, mir da zuhört, ist das nicht ein bisschen weitgehend, was die Aufgabe des Verfassungsschutzes und die Demokratieförderung anbelangt?
Also das sind ja zwei unterschiedliche Themen. Vielleicht zunächst mal, was Herr Heidenwang gesagt hat. Ich lege es in, sagen wir mal, zu seinen Gunsten als missverständliche Formulierung aus. Wenn er das ernst gemeint hätte, dass wir Sprach- und Denkmuster in den verfassungsschutzrechtlichen Beobachtungsbereich mit einbeziehen, dann öffnet der Verfassungsschutzpräsident natürlich den gesamten Bereich der Sprache und des Denkens zunächst mal dem Zugriff des Verfassungsschutzes. Das kann er nicht ernsthaft gemeint haben. Was er vielleicht gemeint hat, das unterstelle ich jetzt mal zu seinen Gunsten und auch insofern zu seinen Gunsten, dass er ja auch an Recht und Gesetz und die Verfassung gebunden ist, dass er auf Sprachmuster abstellt, die auf einen extremistischen Hintergrund schließen lassen. Das ist aber etwas ganz anderes, als wenn ich allgemein sage, wir müssen Sprach- und Denkmuster uns anschauen. Denn Sprachmuster, da kann man ja auch hier im Grundsatz beliebig viele sich denken. Also wenn ich zum Beispiel einen sozialen Medienkanal habe und dort das Wort Abschiebung verwende, da kann es natürlich auch vielleicht schon eines solchen Sprachmusters verstanden werden. Was anderes ist es, wenn ich den Begriff Deportation verwende, dann ist das schon vielleicht auf einen extremistischen Hintergrund schließen. Also hier muss man sehr klar schauen, was hier tatsächlich gemeint ist.
Im Verfassungsschutzbericht, im Jahresbericht steht, ich muss das ja ablesen, dass Gegner der Corona- und der Klimapolitik mögliche Zielobjekte der Überwachung sein können. Und dort ist die Rede von Akteuren des Phänomenenbereichs. Also wenn ich sage, jetzt hat es den ganzen Winter über lang geregnet und irgendwie kann es mit dem Klimawandel ja nicht so schlimm sein, bin ich dann schon ein Objekt, das vom Verfassungsschutz beobachtet wird?
Ja, also das wäre natürlich selbstverständlich alles rechtswidrig. Also bestimmte Meinungen, auch in einem bestimmten Spektrum, sind selbstverständlich in einem Rechtsstaat, in einem freiheitlichen Rechtsstaat zulässig, solange sie nicht die Grenze der Strafbarkeit erreichen. Ich kann selbstverständlich als Bürger bestimmte politische Thesen, bestimmte politische Richtungen in Frage stellen, indem ich auch die tatsächlichen Grundlagen stelle. Ob das glaubwürdig ist, ob ich mich damit lächerlich mache oder was, das ist etwas anderes. Aber das ist keine Frage, die den Verfassungsschutz zu interessieren hätte. Das Bundesverfassungsgericht sagt klar, Meinungsäußerungen sind in weitem Umfang zulässig und zwar auch dann, wenn sie überspitzt, polemisch und auch sachlich angreifbar sind.
Okay, dann lassen Sie uns noch kurz auf das Demokratiefördergesetz zu sprechen kommen. Was soll denn mit diesem Gesetz erreicht werden und sind die Mittel, die das Gesetz vorsieht, aus Ihrer Sicht tauglich?
Also, wenn man das Gesetz, das ja nur eine bisher schon existierende Praxis auch fortschreibt, die gibt es ja schon aufgrund von Haushaltsmitteln und Förderrichtlinien, wird das ja schon praktiziert. Wenn man das Gesetz mal vom Wortlaut her sieht, ist es durchaus ja von einer guten Absicht geprägt. Man will Einrichtungen, die sich in gemeinwohlorientierter Weise die Demokratie bemühen, fördern. Wenn man das sich genauer anschaut, bestehen hier doch aus meiner Sicht erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, denn der Staat mischt sich hier schon in die öffentliche Meinungsbildung ein. Er fördert, wenn man die Vorschriften sich anschaut, die Förderbedingungen, die Voraussetzungen, fördert doch Einrichtungen, die eine bestimmte Meinung präferieren und als positiv darstellen. Damit greift der Staat in die eigentlich frei sein sollende öffentliche Meinungsbildung gezielt ein, indem er solche Einrichtungen mit Steuermitteln fördert. Das ist nicht Aufgabe des Staates. Und hier greift der Staat doch in einen für die Demokratie wesentlichen, vom Staat grundsätzlich unbeeinflusste öffentliche Meinungsbildung. Die gute Absicht dahinter mag ich gar nicht bezweifeln, aber in den Wirkungen ist das verfassungsrechtlich problematisch.
Glauben Sie, dass es da zu einem Gang nach Karlsruhe kommen wird?
Also zunächst mal ist ja die Frage, ob das Gesetz überhaupt kommt. Also ich kann mir angesichts der, es ist ja nicht der einzige verfassungsrechtliche Grund, den ich benannt habe, stellen sich Fragen der Gesetzgebungskompetenz, die der Bund allenfalls für einen kleinen Teil hat. Es stellt sich Fragen der Abgrenzung zur staatlichen Parteienfinanzierung und so weiter. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieses Gesetz verabschiedet wird. Es ist im jetzigen Zustand nicht beschlussreif, nicht beschlussfähig. sodass ich glaube, dass das Gesetz nicht kommen wird. Wenn es verabschiedet wird, kann man relativ sicher sein, dass das über früh oder lang am Bundesverfassungsgericht landet.
Professor Lindner, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Vielen Dank für heute.
Ja, gerne. Ihnen vielen Dank.